dass die Stadt nach allen Seiten weit und groß war, das Volk darin aber war spärlich und es gab neu gebaute Häuser, die quasi nicht bewohnt waren. So gibt es hier die Stadt mit dem neu gebauten Tempel, dem zweiten Tempel, lasst mich daran erinnern. Es gibt eine Mauer, eine verteidigende Mauer, die nun mit allen Toren und allen Schießscharten und allem aufgebaut wurde. Aber es gibt keine Einwohner. Und heute Abend haben wir nun eine Liste gelesen, eine Volkszählung von denen, die zurückkamen in die Stadt. Das haben wir hier vor uns. Und was es wirklich ist, ist ein Zeugnis des Volkes, das Gott genutzt hat, um seinen Gottesdienst wieder einzusetzen. Das waren Werkzeuge der Herrlichkeit. Aber lasst mich auch einfach sagen, dass es jetzt kein keine normale Stadt, sondern es ist die heilige Stadt. Es wird zweimal in der Stadt, steht zweimal in dem Text, den wir heute gelesen haben, dass es eine heilige Stadt ist. Es ist die Stadt, in der Gott mit den Menschen gewohnt hat, bei den Menschen gewohnt hat, von Beginn an. Als Abraham dahin kam, gab es bereits einen Mann namens Melchisedek, diesen Priester Jahwes, der bereits Gott anbetete in dieser Stadt, die später Jerusalem wurde. Das ist der Ort, wo der Herr viele ordiniert und berufen hat von seinem Volk, die auch seine besondere Lokation, ein besonderer Ort. Es ist eine Stadt, die Gott eingesetzt hat für auch den größten Teil des Dienstes seines heiligen Sohnes. Es ist die Stadt, in der Gott auch das Leiden Christi eingesetzt hat oder bestimmt hat. Jesus blickte über Jerusalem, als er am Kreuz hing. Und dieser Platz war nun hier in unserem heutigen Text leer. Es ist im Großen und Ganzen ist die Stadt ja eine Ruine. Es gibt einen Tempel, es gibt natürlich ein paar Häuser, aber es gibt keine Leute. Oder nicht viele Leute. Und wir werden auch in Nehemia 7 auch erinnert, die Leute haben es genossen, auf dem Land zu leben. Und wie wir zum Abschnitt der Schrift kommen, sehen wir, dass der Herr das alles nicht für nichts eingesetzt, sondern all das hat er eingesetzt, damit die Anbetung Gottes in der Stadt wieder eingesetzt wird. Der Mann Nehemia, der nur hier nebenher, also beiläufig erwähnt wird, er steht letztlich hinter all dem, was wir gelesen haben. Das, was wir heute mit diesem riesigen Abschnitt tun werden, ist, dass wir eine Prüfung dieser Listen durchgehen werden. Es sind mehrere Listen, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, eine Vielzahl an Namen. Wir werden eine Prüfung der Liste durchführen, eine Betrachtung, wir werden also die Betrachtung der Liste durchführen, die Prüfung und dann auch die Unterordnung unter Gott. Die Ordnung unserer Betrachtung ist heute ein bisschen anders. Wir werden die ersten Verse, die Unterordnung unter Gott behandeln, werden wir am Schluss betrachten. Zuvor wird es jetzt diese Betrachtung oder Prüfung der Liste geben. Es ist Frühling, lasst mich euch nochmal daran erinnern, das ist die Jahreszeit. Es gibt in Amerika, auch hier bei uns ist ja Frühling, es gibt in Amerika zum Beispiel die Baseball-Season. Fast täglich wird eine Liste veröffentlicht, wird eine Liste veröffentlicht und auf dieser Liste stehen Männer. Einige davon sind sind bekannte Baseballspieler und andere auf dieser Liste sind quasi Unbekannte von irgendwo, von denen wir halt hoffen, dass sie im Baseball ihren Dienst tun. Und diese Liste wird Roster genannt. Und diese Liste, es gibt noch eine zweite Liste von 25 aktiven Spielern. Von den 40 kann man nun einige nehmen, sodass man am Schluss 25 potenzielle Spieler hat. Und jeder davon hat seine Rolle. Jeder hat seine Rolle zu spielen und seinen Einsatz an einem bestimmten Punkt des Spiels. Und die Manager und die Trainer, die diese Listen zusammenstellen, hoffen, dass diese Listen, diese Zusammenstellungen auch hilfreich sind. Diese 25 Namen auf der zweiten Liste hat viel damit zu tun, ob das Team erfolgreich ist oder nicht. Und zwar Spiel nach Spiel, durch die ganze Liga hindurch. Wenn jetzt die Europäer, ich werde es den Europäern hier nicht erklären, was diese verschiedenen Positionen sind, aber im Baseball ist es zumindest so, dass keine zwei Männer auf dem Spielfeld das Gleiche tun. Jeder hat seine ganz bestimmte Rolle im Spiel. Und was wir heute Nacht hier in diesem Text haben, ist eine Liste von Spezialisten, von besonderen Rollen. Und das sind weitaus mehr als 40, die hier aufgelistet sind. Und es sind sehr viele Namen, die wir lesen mussten. Aber es sind besondere Namen. Es ist ein Muster in dieser Liste zu finden. Sie haben Positionen und Rollen, die sie einnehmen sollen, die entweder zum Wohl des Volkes Gottes dienen oder zum Schaden. Wenn die Rollen gespielt werden, wenn die Rollen erfüllt werden, dann wird es ein Segen sein für das Volk, dann wird es einen treuen Gottesdienst geben, aber wenn sie diese Rollen nicht einnehmen, dann werden Dinge wieder zurückfallen und auseinanderfallen. Und das hier ist ein besonderer Ruf, der diese Liste darstellt. Es ist eine schwere Zeit, in der sie sich ja befinden. Das ist ja die Zeit, es ist quasi, Jerusalem war zu der Zeit eine Geisterstadt. Und deswegen ist es wichtig, diese Listen zu betrachten, beziehungsweise zu prüfen. Ich möchte euch zeigen, wo in diesen enormen Listen auch ein Wert liegt. Auch wenn das hier alles Fremde sind, die wir jetzt nicht unbedingt erkennen, aber die im Haushalt des Glaubens sind, im Schoß des Vaters, die von ihm gebraucht wurden. Es gibt einen Tag in der Herrlichkeit, wo wir einige dieser Leute treffen werden. Wir werden einige von diesen Leuten mit diesen verrückten Namen treffen in der Herrlichkeit. In der ersten Liste, dieser großen Liste, finden wir die Judaisten oder die Männer von Juda. In Vers 6 lesen wir 468 tüchtige oder tapfere Männer. Das ist die Versammlung einer Armee für die Stadt oder einer Besatzung für die Stadt. Es war ja nicht nur genug, eine Mauer zu haben, denn es gibt ja Feinde auf der anderen Seite der Mauer und das sind Feinde, die das Volk Israel nicht mögen. Und diese Leute haben die Israeliten verspottet und haben sie bedroht. Selbst als sie die Mauer gebaut haben, einige haben ja mit der Schaufel in der einen Hand gearbeitet und mit dem Schwert in der anderen. Und wir haben Nehemias Worte, wenn ihr die Trompete hört, das Schofarhorn, dann sammelt euch dazu, sammelt euch dorthin. Das heißt, wenn diese Feinde kommen zu der Lücke in der Mauer, dann kommt alle zusammen, damit wir diese Stadt verteidigen können. Und das soll zur Verherrlichung Gottes dienen, dass sie verteidigt werden kann. Das sind starke Männer, die Sprache von tüchtigen oder tapferen Männern ist hier gemeint, dass es Männer sind, die bereit sind zum Kampf und sie sind nützlich für die Gesellschaft auf diese Weise. Lasst mich sagen, wie ernsthaft sollte unsere Gemeinde zu diesem Ideal sich hingezogen fühlen? Als zweite Liste haben wir die Liste der Benjaminiter. Das sind 928 Männer. Das ist auch eine starke Macht, oder? Ganz bedeutsam. Und doch haben wir wieder diese Sprache. Das sind wieder andere. Die Männer hier sind in einer anderen Klasse, in einer anderen Sorte. Das waren vielleicht spezielle Kämpfer, die vielleicht einmalig trainiert waren. Sie sollten in der Verteidigung der Stadt eine besondere Rolle spielen. Aber die Benjamiter haben wir nicht nur militärische Männer, sondern wir haben einige aufgelistet, die einmalige Rollen haben. Zum Beispiel Joel, der Sohn Sichris in Vers 9, der ein Aufseher war. Von Juda hatten jetzt keinen Aufseher, der erwähnt wird. Aber der Sohn, der Joel, der hier aufgelistet ist bei den Benjamitern, ist vielleicht so eine Art Bürgermeister. Er ist in der Verantwortung darüber, wo die Leute Männer leben. Es geht darum zu achten, wie die Männer, die in der Mauer lebten, innerhalb der Mauer lebten, die auch Dinge Streite reinschlichten sollte. Es gibt eine andere Person, die aufgelistet wird, und zwar Juda, der Sohn Hasenuas, der zweite, der über die Stadt war. Das ist natürlich eine größere administrative Rolle, die er einnimmt. Das ist nicht nur ein Aufseher über eine Gruppe von Menschen, sondern er ist in der Verantwortung darüber, wie die Kirche ist. Also er ist der Zweite über die Stadt, nicht nur ein Teil der Stadt, sondern über die ganze Stadt Jerusalem. Wenn wir jetzt an bekannte Benjaminiter denken in der Geschichte, vor allem den Apostel Paulus wahrscheinlich, der war ja auch Benjaminiter, die waren wahrscheinlich sehr begabt, auch in Sachen der Administration. Denn auch Paulus hatte ja administrative Briefe geschrieben, zum Beispiel in seinen Paulusbriefen. Wir gehen weiter durch die Aufzählung. 10 bis 14, die Aufzählung der Priester, wo auch dann die Rolle dieser Männer beschrieben wird. Sie waren die das Werk des Hauses besorgen, des Tempels, der Tempeldienst. Das ist nicht nur irgendein Haus, sondern das Haus, das Hauptgebäude der Stadt Jerusalem, das Haus Gottes. Und die Aufzählung, die wir hier, oder das Zentrum der Aufzählung, die wir heute Abend haben, das waren Aufseher, das waren Amtsträger, die im Besonderen darüber Aufseher waren, dass der Tempeldienst und der geistliche Dienst der Leute durchgeführt werden konnte. Und welche Männer waren hier beinhaltet? Es waren nicht nur die Männer, die über dem Haus Gottes standen, sondern es waren mit ihnen in Vers 14 auch tüchtige Männer, ihre Brüder, also oder tapfere Männer, also in Also normalerweise jetzt in modernen Armeen werden die Kaplane keine Waffen tragen oder die Chaplains. Aber hier sind sie in diese Priesternummer Anzahl eingefügt. Und zwar in diese Liste, die den Tempeldienst beschreibt. Das ist eine Ordnung im Haus Gottes, die hier beschrieben wird. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einen Namen richten, nämlich in Vers 14, wenn es hier heißt, diese Männer, die tüchtigen oder tapferen Männer, die 128, gab es den Aufseher, das war Sabdiel, der Sohn Hagedolims. Oder Hagedolim. Der Name bedeutet nichts für euch, da bin ich sicher. Aber es klingt nach hebräischem Gelaber, aber dieses Haupt der Priester war, sein Name, der Name Hagedolim bedeutet der Große, also es ist ein militärischer Name, Hagedolim, die besonders Großen quasi, kann man sagen. Wenn ihr jetzt zum modernen Israel geht, um das moderne Hebräisch zu kennen, dieser Name dieser Name Hagedolim wird im modernen Israel auf Toilettentüren angebracht, wo die Männer hingehen, die ganz Großen gehen, die großen Männer gehen auf die Männertoilette. Das ist der unwahrscheinlichste Platz für diesen Namen. Aber diese Liste hier, diese Priester, waren Mediatoren, waren Fürsprecher und Vermittler zwischen Gott und dem Volk, und sie dienten am Haus Gottes und sie waren seine Amtsträger. Und sie sind nicht einmal als Hirten beschrieben, sondern ganz besonders als Diener Gottes. In den Versen 15 bis 24 haben wir den Bericht über die Leviten und auch die Tempelangestellten. Das waren die, die sich um das Werk außerhalb des Tempels kümmerten. Und das ist wieder der Tempel, der hier beschrieben wird. Die äußeren Geschäfte des Hauses Gottes, wie es im Text steht. Ich denke, viel von dem Dienst, der in diesen ganzen Listen beschrieben wird, hat eben mit dem Tempel zu tun. Ein Mann, der in dieser Liste beschrieben wird, ist Matania, der ein Oberhaupt im Lobpreis war. Und ein Name, den ich sehr genossen habe, Bakbukia. Das ist in Kapitel 12, da wird die Rolle von Bakbukia beschrieben. Und das heißt, er hat die Rolle, dass er gegenüber von Matania steht. Das ist hier ein Bild von Wechselgesang. Es gibt einen Chor, der auf der einen Seite steht und eine Strophe des Psalmes zum Herrn singt. Und dann gibt es einen anderen Chor, der gegenüber einen anderen Teil des Psalmes singt. Das ist wunderbar. Das ist beeindruckend und wunderschön, wenn die Stimmen des Volkes Gottes sich erheben zum Lob Gottes. Das sind professionelle Sänger. Das sind quasi Chorleiter, die dem Lobpreis Gottes vorstehen. Und dann haben wir in Vers 20. Die Leviten wohnten in allen Städten Judas. Und wir haben wieder Listen, die in Vers 19 die Torhüter, Akub und Talmon und die Brüder. Wenn ihr darum euch fragt, was die Torhüter sind, aber in 1. Chroniken 9, Vers 17 bis 27 könnt ihr über den Dienst der Torhüter lesen. 1. Chronik 9, 17 bis 27. Das waren Leute, die ganz spezifisch dafür eingeteilt waren, am Tempel zu dienen, am Tempel an den Türen zu stehen. Wenn ihr heute Morgen dabei wart, habt ihr gehört, der Tempel ist sehr komplex. Er hat den Vorhof der Heiden, dann gibt es den Vorhof der Frauen, dann gibt es den Vorhof Israels für die beschnittenen Männer Israels, die den Gottesdienst besuchen konnten. Und dann gibt es den inneren Bereich, nämlich den Tempel selbst, der Platz für die Opfer und wo auch das Heiligtum, das Allerheiligste steht. Und diese Männer sind die Offiziere, die quasi in jedem Eingang sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Und die hier eine Ordnung halten unter dem Volk Gottes. Und dann kommen wir zu Vers 21, wo die Tempeldiener waren, die auch einige waren, eine große Menge von Männern, die für all die anderen Dinge zuständig waren, die im Tempel geschehen sollten, zum Beispiel Reinigung oder Dinge hineinbringen oder rausbringen und alles, was halt Tempeldiener so tun können. Aber sie sind dafür zuständig, dass der Gottesdienst einfach fortlaufen kann. Und dann haben wir Vers 22. Und wieder haben wir einen Aufseher, der ein Chorleiter ist. Das ist wieder eine Art Psalmist in diesem Fall. Er wird beschrieben, er wird bezüglich des großen Werkes des Tempels im größeren Kontext beschrieben. Er ist ein Aufseher der Leviten in Jerusalem. Und er hat eine sehr besondere Rolle. In Vers 24 haben wir noch eine Person, Petachia, der Sohn Messesabels, von den Söhnen Serachs, des Sohnes Judas, der Bevollmächtigte des Königs in allem war, was das Volk betraf. Das ist quasi ein religiöser Ratgeber des Königs. Er hat die Rolle, dass er das Volk repräsentiert. Auch besonders bezüglich der Verantwortlichkeiten der Leviten. Und um eine gute Unterteilung in eurem Kopf zu machen, wenn ihr so eine Liste lest, alle Priester sind Leviten, aber nicht alle Leviten sind Priester. Ein Levit ist eine Person, der zum Stamm Levi gehört, ein besonders religiöser Stamm des Volkes Israel. Aber die Männer, die darin waren, waren vielleicht Priester, und die Priester hatten eine vermittelnde geistliche Rolle. Das war nicht irgendeine Arbeit, sondern sie waren repräsentativ auch zuständig für die Opfer und für die Vermittlung, für im Tempel, für Vermittlung zwischen Gott und Menschen. Und wir haben hier eben beide Gruppen beschrieben. Wir haben in 25 bis 36 eine andere Liste, und zwar ist das die Aufzählung der Dörfer, wo die Stämme von Juda und Benjamin sich niederließen. Die Dörfer, die ihre Höfe hatten, sind viele aufgelistet. Wir haben einige, die sehr eindrücklich und bedeutsam sind, wo wirklich wieder erobert worden waren, denn die waren für eine Weile verloren. Aber in der Einteilung des Landes, als das Volk ursprünglich das Land Kanaan eingenommen hatte und es aufgeteilt hatte, haben sie nun einiges von diesem alten Land wieder zurückerobert. Aber wenn wir jetzt über diese Städte hier lesen, diese Dörfer, und dann klingt das, als würden sie dort gut leben. Sie sind wieder eingesetzt in der Region Judas. Und an diesem Punkt waren sie bereits schon einige Zeit dort. So, es ist bequem für sie geworden und sie haben es genossen. Und wenn ihr diese Städte auf einer Karte anseht, könnt ihr sehen, die sind in allen Richtungen verstreut. Und auch zum Beispiel auch in der ganzen Fläche zwischen dem Mittelmeer und auch dem Toten Meer. In Kapitel 12 sehen wir in den Versen 1 bis 26 nun eine Auflistung von Priestern und Leviten. Und da wiederholt sich manches. Wie ich bereits gesagt habe, in Kapitel 11, die Verse 15 bis 24 und 10 bis 14, über was reden wir? Über Priester und Leviten. Und hier wieder in Kapitel 12, wieder Priester und Leviten. Und so möchte ich, bevor wir jetzt weitergehen, mich auf Kapitel 11 nochmal fokussieren und auf den Nutzen, den jeder Abschnitt uns bringt. Kapitel 11 und wie diese Baseballisten. Wer ist in welcher Position? Wer hat welche Rolle zu spielen? Und besonders die Betonung. Die Betonung des Zieles, die der Mann Nehemia und die Leiterschaft unter Esra hatte mit diesen Listen. Und ich habe bereits gesagt, wir haben einige Verse, zum Beispiel Verse 4 bis 6, über die Einwohner Judas, die Krieger. Und dann haben wir die Benjamiter, die Verse 7 bis 9, nur einige Verse über sie. Wieder Krieger und Administratoren. Aber dann haben wir Vers 10 bis 24, und das ist die religiöse Abteilung. Das ist der größte Text. Das ist die meiste Information. Und das ist ja auch die bedeutsamste und detaillierteste Information. Das ist die große Betonung. Ich denke, die Betonung ist vor allem Ordnung inmitten des Volkes Gottes, damit die große Aufgabe der Stadt Jerusalem nicht vergessen werden kann. Und was ist diese große Aufgabe? Der heilige Gottesdienst für einen heiligen Gott. Es ist dasselbe, was auch das Herz des Apostels Paulus in 1. Korinther 14, eine der presbyterianischen Kernverse, aller Gottesdienst soll in Ordnung geschehen. Es ist hier eine Ordnung. Das ist bedeutsam, denn wenn es nicht geordnet ist, dann werden Dinge auseinanderfallen. Dinge werden nicht stattfinden. Sie werden außerhalb der Ordnung stattfinden. Es wird keine Ordnung und keinen Schutz haben. Was wird denn dann hier auseinanderfallen? Die Anbetung Gottes. An diesem Punkt, obwohl sie bereits den Tempel gebaut hatten und die Mauer Jerusalems gebaut haben, haben sie es noch nicht geschafft, einen andauernden und fortlaufenden Gottesdienst für Gott einzusetzen. Und das hier ist eine Anordnung für die Anbetung Gottes, damit das sichergestellt wird, sodass auch das Wohl des Volkes des ganzen Volkes sichergestellt wird und das zum Wohle der Nation, damit sie die Fülle erreichen kann, die Gott für sie vorgesehen hat. Und das ist das, was meiner Meinung nach diese große Liste auch als Zweck hat, die auch über Kapitel 11 hinausgeht. Und dann in Kapitel 12 haben wir die Fortsetzung. Wieder die Auflistung der Priester und Leviten. Die Verse 1 bis 7 haben wir 22 Namen von Priesterfamilien. Die Verse 8 und 9 haben wir die Leviten, die Musiker. Nochmal die Leute Matania und Bakbukia, die den Wechselgesang leiten für den Herrn. Dann haben wir Verse 10 und 11, den Bericht vom Hohepriester, die Familie des Hohepriesters. Und die Verse 12 bis 26 haben wir die aktiven Familien von Priestern, die angeordnet werden für ihren jeweiligen Dienst. Das sind die Aufgaben, die die Priester haben. Wann sie dienen, zu welcher Zeit, unter welchem Anführer. Und was geht vor sich in Kapitel 12, Vers 1 bis 26? Ich denke, es ist eine Hingabe oder der Versuch, eine ungebrochene Linie der Rechtgläubigkeit darzustellen. Es ist hier ein Muster der Familien, die bereits aufgestellt wurden, unter König David für den Dienst. Der Dienst am Tempel und dem Gottesdienst vor Gott, kennt ihr vielleicht, es gibt 24 Familien, die priesterlich sind und 24 Familien, die auch den Tempel erhalten sollten. Aber hier haben wir 22. Es gibt mehrere Gründe, warum das sein kann. Es gibt zwei Familien, die vielleicht zusammengefallen sind. Oder es gab zwei Familien, die sich geweigert haben, aus dem Exil zurückzukommen. Aber wie auch immer, haben wir eine sehr ähnliche Zahl, wie es vorher war. Wir haben die levitischen Musiker. Wir haben den altertümlichen Lobpreis. Sie können nicht das tun, was sie immer jetzt einfach tun wollen, sondern sie dürfen kein fremdes Feuer auf dem Altar Gottes darbringen. Hier geht es darum, dass sie Lobpreis darbringen durch die Einsetzung Gottes. Sie haben alleine durch das Stehen auf dieser Liste das Recht, diesen Lobgesang für das Volk Gottes darzubringen. Das ist nicht irgendein Priester, der jetzt halt von irgendwo her auftaucht und sagt, ja, ich kann es tun. Hey, ich werde hier der Anführer sein. Und er sagt, wer sagt, dass du es wirst? Ja, ich mach's. Nein, das wäre keine Ordnung. Das würde in der presbyterianischen Welt auch nicht passieren. Es ist sehr schwierig, hier ein Amtsträger zu werden. Und es war auch schwierig in der alten Kirche. Aber die hohepriesterliche Linie ist ganz bedeutsam, die jetzt hier als nächstes kommt. Diese Darlegung der Familien und ihrer Namen, das ist sehr einmalig. Das ist nicht nur irgendeine Familie, sondern das ist die Familie, die zuvor gedient hatte. Und hier in einer ungebrochenen Linie von priesterlichem Dienst, Hohepriesterdienst, das Volk Gottes dargestellt hat. Und diese Liste ist hier dargestellt. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, dass die Männer, die Gott selber eingesetzt hat, auch die das Volk Gottes darstellen und vertreten, indem sie einmal im Jahr in den Tempel ins Allerheiligste reingehen. Und wenn das nicht die richtigen Männer sind, werden sie sterben. Es ist nicht irgendeine Anbetung, sondern es ist heiliger Gottesdienst. Und der ist geheiligt durch das Wort Gottes und eingesetzt durch sein Wort. Und das Bedeutsame ist, dass wir nicht irgendetwas uns selber ausdenken können. Das ist hier eine Reform, die stattfindet und keine Revolution. Wir machen das Werk, wir führen das Werk unseres Väter fort und nicht gemäß unserer eigenen Eingebungen und Ideen, sondern gemäß der Vorgaben, die Gott durch Könige eingesetzt hat und durch Priesterlinien. Was ist der Schwerpunkt der Liste? die Wiedereinsetzung des Gottesdienstes in der Stadt Jerusalem. Das ist die Hauptpriorität. Es geht nicht darum, dass es sozial besser wird. Es geht darum, dass es geistlich besser wird. Ich denke, viele sehen diesen Abschnitt, es ist wieder eine soziologische Ordnung der Stadt Jerusalem, das ist jetzt keine geistliche Sache hier. Aber es ist sicher so, dass die geistliche Ordnung des Volkes sich auch in einer irdischen Ordnung niederschlägt. Aber es geht hier im Hauptsächlichen darum, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde und die Stadt ihre Mauer zurückbekommen hat. Das heißt, wir werden all das bis zum Ende durchziehen, damit Gott gepriesen werden kann. Und diese Listen sind hier bedeutsam. Überspringt das nicht. Jeder dieser Namen ist inspiriertes Wort Gottes, das ausgeatmet wurde, von ihm ausgehaucht wurde. Auch wenn du jetzt nicht immer verstehst, was die Namen bedeuten, lasst mich euch ermutigen, die Arbeit auf dich zu nehmen, zu erforschen, was der Autor hier meint, wenn er diese Listen aufzählt, dass nämlich auch die Treue Gottes im Alten Testament dargestellt wird. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt dieses Abschnitts, nämlich, dass wir nachdenken über die Unterordnung unter den Willen Gottes. Wenn ihr zurückgeht zu Kapitel 11, Vers 1, lasst uns das nochmal lesen, denn vielleicht habt ihr wahrscheinlich ein bisschen vergessen, was da stand. Die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte, die übrigen neun Zehntel aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Lasst mich nochmal euch erinnern, dass der Kontext, der in Kapitel 11 hier beginnt, dass die Leute nämlich immer noch in ihren Dörfern lebten. Und ihr habt eine Stadt, ihr habt den Tempel, ihr habt die Mauer wieder aufgebaut, aber es gibt keine Einwohner. Und der Gottesdienst kann nicht in einem Vakuum stattfinden. Natürlich nicht. Eine Gemeinde muss sich versammeln. Es müssen Leute da sein. Es ist die Teilnahme, die notwendig ist. Ihr könnt nicht einfach nur Zuschauer im Gottesdienst sein. Und das findet hier auch statt. Es geht darum, wieder den Gottesdienst wieder in den Blick zu rücken. Aber niemand wollte in die Stadt hinein. Das klingt völlig es klingt ganz anders als das, was wir in der heutigen Kultur haben, oder? Normalerweise wollen die Leute in der Stadt wohnen. In der Stadt gibt es Reichtum. In der Stadt da passiert viel und da sind auch ganz viele Sünden. Und das lieben viele, natürlich gemäß unserer heutigen weltlichen Kultur. Die Städte sind groß, das ist die heutige Sicht. Aber als die Israeliten damals auf die Stadt schauten, sahen sie ein Ziel, und zwar ein Ziel für Feinde. Und so und hatten Angst, dass diese Feinde den Tempel wieder zerstören würden und die Leute verschleppen würden. Und so hat es viel Diskussion gegeben, ob jemand diese Aufgabe überhaupt auf sich nehmen wollte, in die Stadt zu ziehen. Lasst mich euch erinnern, in Kapitel 7, Vers 4 heißt es, die Stadt ist groß und es gibt keine Leute, aber es gab keine neu gebauten Häuser. Lasst nochmal drauf achten. Die Leute Israels, die in ihren Dörfern gelebt haben, mit ihrem Land, mit ihrer Möglichkeit auch Ackerbau zu betreiben und die im privaten Frieden gelebt haben, denen ging es gut. Und es war für die dann ein schwerer Schritt, in diese Stadt zu ziehen. In die Stadt zu ziehen und ein Haus zu bauen. Und in einer Box zu leben, neben einem Nachbarn und zu einem bestimmten Dienst zu kommen. Ein Dienst, der nicht immer angenehm ist, der manchmal langweilig ist, der ein fixes Gehalt nur nach sich zieht. Das ist dann nicht einfach, die Leute von sowas zu überzeugen. Es gab drei Methoden, durch die die Männer hier überzeugt wurden und die Familien, dass sie nach Jerusalem kommen sollten, erneut leben konnten in Jerusalem. Das erste dieser Methoden war, dass die Leiter die Last fühlten. Es waren gute Leiter. Die Leiter haben zuerst angefangen, in Jerusalem zu leben und haben dadurch ein Beispiel gegeben. und haben dadurch eine Last auf die Herzen des Volkes Gottes gelegt. Aber wir haben auch das Werfen von Losen und wir haben auch die willige Unterordnung unter die Not, die Bedürftigkeit der Stadt. Wir gehen durch die anderen zwei, aber jetzt erstmal das erste. Der Ruf, um zurück in die Stadt zu gehen, war ein Ruf zu aufopferungsbereitem Leben. Es war ein Ruf, dass das Volk Gottes um der Anbetung willen auch Unbequemlichkeiten auf sich nehmen sollten. Auch den Reichtum ihrer Höfe hinter sich zu lassen, damit sie Gott dienen konnten und dass es dem Volk Gottes auch besser gehen möge. Diese Art von Ruf benötigt auch einen Glauben an die Souveränität Gottes, dass er alle Dinge lenkt und einsetzt. Lass mich das ein bisschen aufzeigen. Andere Methoden, die hier genannt werden, nicht nur das Berufen von Führern, sondern auch das Werfen von Losen. Versteht ihr, wenn es ist wie eine Handvoll von Stäben zu haben und wir werden jetzt einige Stäbe auf den Boden fallen und dann nehmen sie vielleicht diesen Stab oder diesen Stab. Und wenn es auf die rechte Seite fällt, dann wirst du dich dorthin bewegen. Und wenn es auf die linke Seite fällt, dann nicht. Wir verstehen es nicht völlig, was das Loswerfen meint. Aber darunter liegend ist eine Hingabe an den Glauben, dass Gott so souverän im Leben seines Volkes ist, dass er selbst diese Stöcke anordnen wird, wie sie auf den Boden fallen. Also, dass Gott sogar diese Details in seiner Hand hält. Versetzt euch mal in die Lage dieser Volke. Das ist wie, wenn man eine Münze wirft. Jemand, der sagt, jemand zu dir hier sagt, hey, wir wollen eine Gemeinde dort starten, an dem Ort. Und wir möchten dich und deine ganze Familie haben, dass du dahin geht. Und wir werden entscheiden, ob ihr dorthin zieht, indem wir eine Münze werfen. Und die Frage, um die es hier geht, ist, ob ihr von einem tollen Haus, in dem es euch super geht und dem ihr alles habt, dass ihr von dem auszieht, dass ihr und eure Kinder, wegzieht, dauerhaft an einen anderen Ort. Und das alles basierend auf dem Werfen einer Münze. Warum konnten sie das tun? Weil sie glaubten an die Souveränität Gottes, dass Gott in dem Ruf seiner Leute involviert ist, in der Berufung seiner Leute. Und deswegen warfen sie hier das Los, dass einer von 10 in die Stadt gingen und die anderen 9 in den Dörfern blieben. Und das dritte war die Unterordnung, wo sich Männer dieser Bedürftigkeit stellten. Das wird in Vers 2 beschrieben. Das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Diese Männer wussten um die Bedürftigkeit. Sie waren keine Anführer. Sie haben sich nicht dem Los unterworfen, sondern sie hörten von dem Bedürfnis und hatten ein Herz für Gott. Und aus einer Hingabe zu seiner Herrlichkeit hin waren sie willig, das, was sie hatten, aufzugeben, damit Jerusalem erblühen möge. Sie haben sich bewegt, sie sind umgezogen. Wir wissen nicht, wer in welcher Gruppe war. Wir wissen die Namen von wir wissen von den Leitern. Es ist ein hingegebenes Herz, das sich dem Willen Gottes unterordnet. Und ihr sagt vielleicht, Pastor, das ist toll aus dem alten Israel. Das ist aber eine Liste und du streckst das ziemlich weit, du dehnst das ziemlich weit aus hier. Was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? In meinem Leben kann ich das nicht wirklich verbunden. Wenn ich jetzt den Ruf Gottes habe, meine Familie aus der Komfortzone rauszubewegen, das ist schwierig. Hast du diesen Vielleicht magst du denken, so ein Ruf und so eine Hingabe, das betrifft jetzt nur Amtsträger. Aber das betrifft nicht nur Amtsträger. Das ist ein Ruf an die normalen Leute. Ein großer Teil dieser Gruppe in dieser Liste waren keine Amtsträger. Es waren einfach normale Leute. Und ich weiß nicht, wo Gott dich und ich weiß auch nicht, wo Gott mich noch hinrufen mag. Aber lasst mich euch ermutigen, von diesem alten Zeugnis, von diesen Leuten, die willig waren, sich dem Willen Gottes unterzuordnen, dass wenn du eine geistliche Not erfährst, auch von Missionsdienst oder auch hier, wo Gott Dienst hat, dass wenn du einen solchen Bedarf hörst, dass du die Frage stellst, ruft Gott mich? Bist du einer der Neuen? Bin ich einer der Neuen, der dort bleiben soll, wo ich bin? Oder bin ich einer von den Zehnten, die gehen soll? Und vielleicht ist es an dir dann, die Münze zu werfen und einfach zu gehen. Es geht nicht um die Frage, ob es Erfolg gibt oder nicht. Das ist sein Werk. Sondern es geht darum, den Ruf Gottes zu hören und das Verlangen zu haben, um Gottes Ehre willen zu gehen. Und das kann bedeuten, von hier zu einer anderen Stadt zu gehen, die 10 Minuten weg ist, von hier vielleicht auch nach Afrika zu gehen oder nach Atlanta in Georgia oder zu irgendeiner anderen Stadt. Es kann 1000 Dinge bedeuten, Millionen Dinge. Aber lasst mich ermutigen, Christen, dass ihr willig seid, euch dem Willen und dem Ruf Gottes unterzuordnen, um seiner Anbetung willen. Warum diese warum Mission? Weil die Anbetung Gottes nicht in der Form da ist, wie sie sein sollte. Und deswegen lasst uns gemeinsam dieses Missionswerk auch hier tun. Und lasst uns beten. Danke, Herr, für dein Zeugnis, auch für dein Wirken inmitten der Herzen deines Volkes. Wir bitten, dass es dir gefallen möge, auch uns zu nutzen, uns zu gebrauchen, dass du uns Eifer gibst für deinen Lobpreis, für deine Anbetung und dass du dass wir Menschen, Christen unter uns haben, die es auf dem Herzen haben, dass du, Herr, angebetet wirst und dass dein Lobpreis vermehrt wird. Bitte segne deine Gemeinde und hilf uns, dass wir die Mission sehen, die du vor uns gestellt hast, den Missionsauftrag, der vor uns steht. Wir scheinen alle zu denken, wir sind die 9 von 10. Unsere Stadt ist hier in Stuttgart. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir eine Leidenschaft haben für die Verlorenen in dieser Stadt, in Stuttgart. Und dass du uns hilfst, dass wir in der kommenden Woche, dass du uns Gnade schenkst und Trost und Überführung. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.